Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Hey, so schön hier zu sein. Genau. Lang ist her. Ja, ich erinnere mich an gute alte Zeiten hier im ICF. Mein Name, für alle, die mich nicht kennen, Friedemann Bastian Sommer heiße ich, hier bekannt als der Fri. Und ja, ich freue mich echt, einfach hier mit euch die Celebration zu feiern, euch mal wieder zu erleben. Und ich habe mich schon umgeschaut, also persönlich so die beste Neuerung, ja, finde ich ja, ist die Siebträgermaschine. Also Kaffeeliebhaber, wie ich es bin, oh Mann, denen geht das Herz auf, wenn sie diese Maschine sehen. Und ich bin schon auf seinen Kaffee nachher gespannt. Ja, Balingen, da waren wir lange tätig und wir sind nach wie vor auch noch gut verbunden, haben auch dieses Jahr schon gemeinsam mit den Leuten vom ICF Balingen gefeiert und auch schon getrauert, gefeiert, als ich eingeladen war, eine Hochzeit zu halten im ICF Balingen. Wir haben die Stadtkirche gehabt, es war legendär und wir haben auch eine Person ja zu Grabe tragen müssen, haben das auch gemeinsam erlebt und trotzdem war es Himmel auf Erden, muss ich sagen. In dem her, ja, eine innere Verbundenheit ist absolut nach wie vor da. Dann, es gibt Neues aus dem Hause Sommer von Marie und mir. Wir feiern gerade echt, dass Marie jetzt in der 27. Woche schwanger sein darf. Und wir erwarten unser Kind, unser erstes Kind jetzt im Januar 2018. Ja, das begeistert uns und Mutter und Kind, danke. Genau. Und neben all den Dingen, die so eine Schwangerschaft mit sich bringen kann, geht es auch Mutter und Kind ganz gut, ja, wofür wir auch dankbar sind. Ich arbeite bei Campus für Christus, bin dort Projektkoordinator und auch viel unterwegs, so für Jüngerschaftstrainings, Seminare, die ich gebe. Und jetzt bald werde ich in der Studentenarbeit auch in Reutlingen, Tübingen tätig sein. Auch ein spannendes Feld mit tollen Leuten, ja. Im Hintergrund seht ihr da unser Team. Tolle Leute, genau. Ihr habt mir ein Thema gestellt und ja, ich war echt auch happy zu hören, hey, ich darf heute über Glaube im Alltag reden und ich möchte einfach so ein paar Dinge weitergeben, die ich auch die letzten Jahre lernen durfte. Und ich hoffe, es inspiriert euch und Gott benutzt es auch in eurem Leben. Lasst mich zu Beginn noch beten. Vater, ich danke dir, dass du der mächtige und liebende Gott bist, der uns anschaut und einfach Freude hat. Der einfach so richtig Freude hat an dem, wer wir sind. Du hast uns geschaffen, gemacht und wir sind deine Lieblingskinder. Danke, Vater, dafür. Und ja, hilf uns auch, unsere Schritte zu gehen und auch dich, den lebendigen, mächtigen Gott in unserem täglichen, alltäglichen Leben immer mehr zu erleben. Hilf uns dabei, tu uns die Augen auf, lass uns erkennen, wo du mit uns Schritte gehen möchtest. Und Vater, lass uns den Mut, die Kühnheit, die Entschlossenheit haben, sie einfach auch zu tun. Amen. Ich möchte euch so zu Beginn meine ersten Learnings mitteilen, die ich so nach meiner Zeit im ICF in meinem Leben erfahren durfte. Ich habe schon erzählt, ja, ich mag wirklich Kaffee und es war ein langjähriger Traum, mal so eine Barista-Ausbildung zu machen. Ich habe da eine Kaffeerösterei und ja, ein tolles Kaffee mit tollen Leuten, Mitarbeitern in Reutlingen gefunden und ich durfte dann eine Barista-Ausbildung machen, ja. Ich ging jede Woche einige Stunden und habe es auch gleich dann praktisch anwenden dürfen an der Kaffeetheke. Und ja, ich war also ja, nach meinem kirchlichen Dienst so mitten in einem nichtchristlichen Umfeld und ich habe es total geliebt, muss ich sagen. Warum? Ich merkte, hey, ich war einfach mitten unter den Menschen, ja. Und gleichzeitig hatten wir ständig Gespräche, es waren Leute da, Geschäftsleute, Studenten, Familien, Bauarbeiter, es waren alle möglichen Leute da, ja. Und ich habe gemerkt, hey, in den Gesprächen, wie unglaublich offen sie auch für Spiritualität sind, ja. Und weil irgendwie ist jeder so auf der Suche und ich fand es total verwunderlich, all die Gespräche zu haben. Es fühlte sich so an, so wie ein richtiger Jesus-Lifestyle, ja, so mittendrin, mitten im Alltag und ständig Gespräche über die ja alltäglichsten Problemchen und Nöte. Und ja, die große Frage war auch in dem Umfeld, hey, wie kann ich in dem Umfeld, in meinem Alltag, auch Gott immer mehr erleben? Weil klar, wenn du mit Christen zusammenarbeitest, ist es leichter. Du bist schneller mal im Gebet oder in einer geistlichen Thematik drin. Aber wie ist es in einem nicht-christlichen Kontext, ja? Auf der Arbeit. Und es war wirklich meine große Frage, hey, Jesus, wie geht das? Wie kann ich auch dich immer mehr erleben in diesem nicht-christlichen Umfeld? Und ich merkte, ich habe die Frage auch Freunden gestellt, hey, wie macht ihr das in eurem Job? Wie lebt ihr euer Christsein, euer Leben mit Jesus? Und ich habe festgestellt, bei ganz vielen Christen gibt es so eine Diskrepanz, ja. Also da gibt es das sonntägliche Leben und ja, man trifft seine Freunde in der Kirche und es ist so einfach, auch kurz zu beten und auch mal hier über Jesus zu reden, ja. Und dann gibt es dieses alltägliche Leben, wo auf einmal Glaube Privatsache ist und das private Glaubensleben vielleicht gar nicht mehr wirklich vorkommt. Und ich habe das Thema dann auch bei einem Campus-Team, bei meinem Team angesprochen und die kannten das auch. Es war interessant. Und ich habe euch mal eine Studie mitgebracht, die Sinus-Studie, die wurde in Auftrag gegeben von der katholischen Kirche. Und sie hat herausgefunden, dass in Deutschland ca. 75%, so im Durchschnitt, ja, kirchenferne Menschen leben. Und 25% der deutschen Bevölkerung sind mit der christlichen Botschaft irgendwie vertraut. Ja? Heißt nicht, dass sie einen lebendigen Glauben haben, aber sie kennen das Evangelium. Sie wissen ungefähr, worum es geht. Und irgendwie merke ich, war es bisher oft so, dass man das Christen gesagt haben, ja, hey, 25%, haben wir ja so ungefähr, hey, dann müssen wir das irgendwie größer machen, ja. Wir müssen noch mehr Leute einladen zu christlichen Events und in Kirchen und wir müssen alles viel größer machen, dass die 75% immer mehr abnehmen, ja. Wir wollen ja, dass die Leute Jesus kennenlernen und Jesus erleben und lass uns schauen, dass die 25% immer größer werden, ja, dass wir immer mehr quasi Platz auch in der Gesellschaft einnehmen. Und ich habe gemerkt, aber auch in den Gesprächen und auch bei mir auf der Arbeit, hey, ich lade ein, aber die Leute kommen nicht zu christlichen Veranstaltungen. Ja? Irgendwie, die sind einfach nicht gekommen, meine Erfahrung. Und irgendwie habe ich gemerkt, hey, das, wie Jesus sich das gedacht hat, war, glaube ich, anders. Ja? Er hat sich das eher so gedacht, das habe ich euch mitgebracht, dass wir uns einfach drunter mengen, ja? Dass wir einfach mitten da drin sind und da unser Leben mit Gott authentisch ausleben. Im Alltag, da wo wir stehen, auf der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, wo auch immer. Und ich merke, irgendwie gibt es so in unserer Zeit gerade einen Paradigmenwechsel, so ein Shift, ja. ein Shift von dem Denken, ja, eigentlich muss sich doch ein Mensch erst für Jesus entscheiden, dass er mit Jesus Erfahrungen machen kann, oder? Hin zu dem, dass man sagt, hey, nee, Menschen müssen erstmal in so eine Dating-Phase mit Jesus gehen und von Jesus irgendwie hören und vor allem so ein paar Erlebnisse mit Gott machen, dass irgendwie Hunger geweckt wird nach mehr, dass sie merken, wow, es ist lebendig, es ist total real und irgendwie will ich mehr davon. Es gibt so einen Paradigmenwechsel, merke ich, ja, von dem, hey, mein einziger Job ist, jetzt hauptsächlich einzuladen in die christlichen Events. Nein, zu dem Denken und herauszufinden, hey, was heißt das? Ich bin in einem natürlichen Umfeld, in einem natürlichen Freundeskreis, in der Arbeit mit Kollegen unterwegs. Und wie sieht es aus, dass ich hier meine Beziehung mit Jesus authentisch leben kann und anderen quasi wie so ein Fenster öffne, wo sie auch hineinschauen können in mein Leben mit Jesus? Und wir haben echt interessante Erfahrungen gemacht im Kaffeehaus. Es gab echt das Unterschiedlichste zu erleben. Zum Beispiel, ich kam rein, ich hatte Dienst und mein Chef hat sich so beschwert über seine Rückenprobleme. Ja? Und eigentlich spontan war mein erster Gedanke, hey, manchmal, als ich für Leute gebetet habe, ist schon was passiert, vielleicht sollte ich ihn fragen, ob ich beten kann. Aber irgendwie hatte ich so einen Impuls, nee, erzähl einfach von der Sache, was letzte Woche passiert ist. Weil letzte Woche, hab ich Ihnen das kurz erzählt, hey, sowieso, ich muss dir was erzählen. Ich habe letzte Woche einen Kumpel getroffen, total sportlich, und er hatte irgendwie mega Probleme vom Sport. Es war bei ihm an der Hüfte und war so eingeschränkt. Und ich habe einfach ja mit ihm gebetet, ja, und Gott hat was gemacht, weil da hat so ein Prozess angefangen und auf einmal, am nächsten Tag ging es ihm so viel besser, er konnte wieder Sport machen. Und ich merke, manchmal tut Gott was, wenn ich bete, manchmal auch nicht, aber so oft tut er was. Und ich habe ihm das einfach erzählt und er schaut mich an und sagt, okay, es ist schon interessant. Und es war so ein Startpunkt, dass er öfter auf mich zukam und gesagt, hey, du bist doch mit dem Jesus unterwegs und du hast ja auch so, beschäftigst dich ja mit Theologie ein bisschen. Hey, und dann kamen wir immer mehr über Jesus ins Gespräch, ja. Ich habe gemerkt, es war wie ein Opener. Oder wir hatten so eine witzige Aktion, Simeon werdet ihr nachher im Interview erleben. Wir waren unterwegs, wir hatten ein Treffen und wir standen vor der Tür, haben gerade geklingelt. Und dann kam der Briefträger und genau, irgendwie, unser Kollege hat ihn sofort aufgemacht, wir standen vor der Tür und der Briefträger, der war im Simeon bekannt, ja, die kannten sich irgendwie schon und er kam total komisch daher, humpelnd und im Simeon, sein Eindruck war dann, hey, wir haben kurz so geredet über Fußball, Reutlingen, Fußballvereine und wo er voll mit drin war, der Briefträger. Und dann hat Simeon ihn auf sein Laufverhalten darauf angesprochen, hey, hast du Schmerzen, ja? Und hat gesagt, hey, du weißt ja, wir sind Christen, ja? Und wir beten auch gern für Leute. Dürfen wir gerade für dich beten? Ganz kurz nur, muss ja gleich weiter. Und er so, ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt schon lange nicht mehr gebetet, ich weiß nicht, ob, ja, aber was soll schon passieren, ja? Bete doch kurz für mich. Und genau, ich habe dann meine Hand so bei ihm aufgelegt, kurz gefragt. Und auf einmal, das habe ich noch nie erlebt, hat so gebitzelt, ja, in meinen Händen. Die wurden voll warm und ist echt verrückt gewesen. Und dann fragen wir ihn so, ja, merkst du was? Ja, so ein warmes Bitzeln, beweg mal. Noch nicht viel besser. Und dann so, hey, wir beten noch einmal kurz, okay? Noch einmal beten wir. Dann haben wir nochmal gebetet, Jesus, und jetzt, ja, danke, dass du unser Arzt bist und dass du es auch tun kannst, du hast die Macht und tu doch einfach, wenn du willst. Jetzt, Jesus, wollen wir einfach auch Heilung aussprechen. Und dann hat es nochmal so gebisselt in meiner Hand und wir nochmal, hey, beweg mal deinen Fuß, geht es jetzt wieder? So, oh, kann ich wieder machen, ja? Und dann, wo wir gemerkt haben, hey, er durfte ganz kurz Gott erleben, ja? Und natürlich kam, das Geniale war, weil der Briefträger ist in der ganzen Gegend bekannt, ja. Er ist echt so ein Typ, mit dem kommt man schnell ins Gespräch und mit dem ist sehr lustig. Und hey, wie genial, ja. Der macht seine Erlebnisse mit Gott und wer weiß, vielleicht erzählt er Leuten auf einmal, was Gott tun kann, ja. Und natürlich kommen immer so Gedanken, ja. So, okay, und was ist, wenn jetzt nichts passiert? Dann stehst du ein bisschen blöd da. Aber ganz ehrlich, die Leute erwarten, dass nichts passiert, ja. Es ist nicht schlimm, ja. Und was wäre aber, hey, wenn Gott gerade was tun möchte und es passiert was? Und dann merke ich, hey, Jesus ist echt im Alltag irgendwie zu erleben und es ist irgendwie so ein Trainingsfeld auch für mich, dass ich einfach ermutigt bin und immer wieder auf Empfang bin und frage, Jesus, was hast du gerade was vor? Und wenn ja, dann sag mir es einfach, gib mir so einen Impuls. Und ich merke, ich habe euch ja auch von der Studie erzählt, dass wir so mittendrin sind. Und ich merke immer mehr, ich sehe mich so ein bisschen als Verkuppler, ja. Also wer hat schon jemand verkuppeln wollen, dass zwei Leute zusammenkommen? Nicht so viele, nur ich. Ja, doch, da ein paar. Also es kann auch heikel sein, gell? Aber wie macht man sowas? Also man würde auf keinen Fall das so machen, dass man sagt so, hey, genau, ich möchte mal jemand vorstellen und ja, ich habe die Person auch schon mitgebracht, genau, komm mal her, genau, super. Und ich glaube, ihr habt so richtig gut miteinander und deshalb habe ich auch schon alles vorbereitet. Ich habe hier einen Ehering mitgebracht und ich glaube, ihr habt so richtig gut miteinander und ihr könnt heute so richtig durchstarten im Leben, oder? Was ist mit Kennenlernen? Ah, könnt ihr noch später machen. Danach hat man noch massig Zeit. Ganz ehrlich, manchmal empfinde ich so bei Evangelisationen, wie es bisher gelaufen ist, ja. Man gibt Menschen gar nicht die Chance, wirklich erstmal Erfahrungen mit dem Jesus zu machen und Gott kennenzulernen und einfach mal in eine Dating-Phase zu gehen. Sondern, ja, wie verkuppelt man denn? Man sagt der einen Person, man erzählt einfach der einen Person immer mehr so ein bisschen von der anderen, ja. Lässt so manchmal by the way einfließen, so möglichst unauffällig und arrangiert vielleicht auch mal, dass sie sich ganz zufällig treffen, ja. Und dann kann man aber nur beten und hoffen, dass sie irgendwie selber zusammenfinden und sich auf den Weg machen und dass so ein ganz automatisch von ihnen aus so eine Dating-Phase beginnt, in der sie sich kennenlernen. So funktioniert Verkuppeln eigentlich, ja. Und ich merke, hey, dieses Bild hilft mir, weil ich darf Gott erleben im Alltag und ich weiß, wow, wir haben es ja mit unserem Schöpfer zu tun, mit so einem liebenden, mächtigen Gott. Ich wünsche mir einfach, dass Menschen diesen genialen Gott kennenlernen, der sich in Jesus so klar zeigt. Und ich merke, hey, ich tue mich einfach leicht, wenn ich an dieses Bild denke, weil ich im Alltag stehe und denke so, ja, hey, Jesus, sag mal, was hast du jetzt vor? Kann ich irgendwie dazu dienen, ja? Dass diese Person quasi mit dir verkuppelt wird und eine Dating-Phase beginnt mit dir, um dich besser kennenzulernen. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht. Da sagt Jesus ganz am Ende, als er auferstanden ist und mit seinen Jüngern noch 40 Tage einfach so verbringt, sagt er ihnen, hey Jungs und Mädels, hört mal her, wie mich der Vater gesandt hat, also mein Vater im Himmel, so sende ich euch. Und interessant ist, Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, also nicht wie mich der Unbekannte gesandt hat oder wie mich irgendjemand gesandt hat. Nee, er sagt, wie der Vater. Warum sagt er wie der Vater? Weil Jesus, er sagt an anderer Stelle auch, ich und der Vater sind eins. sie gehören zusammen, Jesus und der Vater. Sie haben eine ganz enge Beziehung, sind ganz close. Und aus dieser Beziehung heraus, ja, ist er gesandt worden, mitten rein ins Leben. Und genau so möchte er uns senden. Aus dieser intimen, engen Beziehung mit dem Vater im Himmel, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, sind wir gesandt, mitten rein ins Leben. Und Gesandte haben in der Bibel richtig einen großen Auftrag. Also gesandt sein ist nicht nur irgendwas, sondern in der Bibel Gesandte, die haben damals Verträge unterschrieben für ihren Herrn. Die haben sogar Ehen geschlossen. Die haben Frieden ausgesprochen, Friedensverträge überbracht und unterschrieben. Also gesandt zu sein, du hattest die volle Autorität. Und genauso sind wir auch ausgestattet, wenn wir gesandt sind von Jesus mit seiner Autorität. Wir haben wie so einen Siegelring an, ja, den man damals bekommen hat, der einen als Gesandten ausgezeichnet hat. Und dieser Siegelring ist der Heilige Geist. Er ist die Autorität. Er gibt uns die Autorität. Und ich habe euch einen Kumpel mitgebracht, den Simeon. Simeon, du darfst mal auf die Bühne kommen. Mit deinem Mikro. Ja, mal einen herzlichen Applaus bitte. Simeon,
yes.
Nimm Platz. Genau, Simeon und ich, wir treffen uns häufiger mal unter der Woche und ja, erzählen so, wie es uns geht, sind so ein bisschen gegen füreinander da, auch sehen uns vielleicht auch als Mentoren füreinander, genau. Und du bist gelernter Sozialpädagoge. Hast in der FES gearbeitet, lange Zeit. Und mittlerweile hast du dein Büro auf den Marktplatz verlegt, gell? Du hast so irgendwie einen Ruf empfunden, wirklich vollzeitlich einfach in der Stadt zu sein. Und ja, finde ich super spannend. Und du weißt, ich habe dich fürs Interview angefragt, weil ich einfach gern so mehr von deinem persönlichen Leben mit Jesus erfahren möchte. Und genau, Simeon, erzähl uns mal. Simeon ist auch Vorsitzender gerade der Evangelischen Allianz in Reutlingen, gell? Also, genau, wenn ihr mal den Allianz-Vorsitzenden treffen wollt, Simeon macht gerade eine richtig gute Arbeit.
Ich glaube, Mike war es auch mal.
Ja. Hey, Simeon, wie sehen für dich Zeiten des Gebets und der Anbetung im Alltag aus? Gibt's sowas, wenn man viel unterwegs ist wie du? Und wenn ja, was wurde dir dabei wichtig?
Es ist für mich sehr wichtig und hat sich, glaube ich, vor einigen Jahren verändert. Ich habe viel gemacht, viel Bibel gelesen, viel stille Zeit gehabt. Und ich habe gemerkt, das war aber alles so ohne Jesus. Ich habe es einfach gemacht, aber es war keine Beziehung. Und dann habe ich mal vor ein paar Jahren gesagt, ich höre alle auf mit dem ganzen Zeug, alles ganze Religiöse, und habe gemerkt, einfach mal Jesus-Beziehung. Ich habe dann viel gehört, was dran ist, und so lebe ich es heute, dass ich Jesus frage, was ist dran heute für mich im Alltag, dass ich tanze mit ihm oder dass ich Lobpreis mache, Bibel lese natürlich auch, aber immer ihn frage, also kurz hinhöre und dann den Impuls folge und dann tue. Und es ist sehr unterschiedlich, manchmal Spätspaziergänge, aber sehr unterschiedlich. Und einfach da im Gespräch zu sein, in dieser persönlichen Beziehung, ihn zu suchen, auch wie ich diese Zeit mit ihm gestalten soll. Mhm. Und das ist jedes Mal sehr spannend.
Danke, hey, für deinen Einblick, den du uns gibst in dein Leben mit Jesus. Hast du auch schon mal erlebt, dass Gebete nicht erhört wurden? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Natürlich. Haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Und auch vor kurzem haben, glaube ich, 150 Leute gebetet, Leute gesalbt. Und auf jeden Fall ist ein Kind gestorben auch, wo wir erlebt haben als Freundeskreis und wo nicht die Gebete erhört wurden. Und ich habe gemerkt, für mich, ich will einfach ehrlich sein für mich und ehrlich sein für Jesus. und ihm das auch voll sagen und sagen, hey, das kotzt mich jetzt richtig an, sorry. Das regt mich richtig auf, warum ist das passiert? Mhm. Und zu fragen, wo warst du in der Situation? Und früher habe ich immer da aufgehört, aber dann auch dann zu hören und zu fragen, hey, kurz die Augen zu schließen, wo warst du in dem Moment? Und dann den Impuls zu nehmen und sagen, hey, du warst da oder du sagst mir, hey, da ist Frieden da. Und den dann zu glauben und den zu nehmen. Ja. Das hilft mir selber auch mit mir ehrlich zu sein, als dieses, ja, ist ja Gottes Wille oder so. Aber sondern das auch Jesus zu sagen und zu sagen, hey, es kotzt mich richtig an. Ihm kann ich sagen, er versteht's. Dir kann ich es vielleicht nicht immer sagen. Das wird dich vielleicht beleidigen, ach, aber wenn ich es Jesus sage, ja.
Aber Jesus, ja. Das. Hey, danke, ja. Ich muss sagen, ich bin immer total inspiriert, wenn ich von unseren Treffen zurückkomme. Weil der Simeon macht so viele Erlebnisse in seinem Alltag, wo Gott Dinge tut. Und ich glaube, Gott hat auch so ein bisschen dein Auge dafür geschult, dass du es einfach auch siehst, was er tut. Ja, weil ich bin überzeugt, Gott tut immer was, aber wir checken es oft gar nicht. Und ich bin immer super inspiriert, ja. Also wenn ihr eine Ermutigung braucht, dann meldet euch mal beim Simeon. Und sag mal, gib uns so einen kleinen Einblick. Was machst du gerade für Erfahrungen mit Gott, auch gerade so in Reutlingen?
Also ihr kennt mich, manche kennen mich, ich bin immer sehr optimistisch und ermutige, aber in letzter Zeit passiert so viel, wo ich es auch nicht zurückhalten will. Jesus macht so viel in Reutlingen, was wir auch auf der Straße erleben auch. Wir haben zum Beispiel im Juli gebetet, dass wirklich 10 Leute kommen, die hier groß säen, weil wir gemerkt haben, es ist so ein Hunger danach da, nach Jesus, nach dieser Beziehung. Und wir haben gebetet für 10 Leute, die kommen und diese Zeit verwenden hier in Reutlingen. Und wir haben 4 getroffen, schon, oder 5 waren es jetzt. Einer ist da, der Manu zum Beispiel, kommt aus Ludwigsburg, die Gegend. Einer in der Dusche in Leonberg fragt, hey Gott, wo soll ich hin? Hört sofort Reutlingen. Der bricht dort alles jetzt ab und geht nach Reutlingen. Es kommen Leute aus Afrika, die eigentlich nach Amerika wollten und jetzt hier an der ESB sind. Und ganz verschiedene Leute, die Gott hierher schickt, wo ich merke, das ist kein Zufall, was Gott hier in der Region Neckaralb machen möchte. Und das zu erleben auf der Straße, überall. Und das Zweite, was ich erlebt habe, was ich auch krass fand, ich bin in der Stadt unterwegs gewesen, hatte plötzlich Magenschmerzen und war ziemlich heftig. Ich habe gedacht, komisch, muss mich hinsetzen am Brunnen, da am Marktplatz. Mich hingesetzt, habe irgendwie gemerkt, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem neben mir. Und normalerweise mache ich das nicht, so Leute ansprechen, aber ich habe gedacht, komm, no risk, no fun. Vielleicht kriege ich eine Backpfeife oder keine Ahnung. Und habe dann den rechts neben mir gefragt, Entschuldigung, hast du Magenschmerzen? Die Sekunde ist dann spannend, was passiert.
Also du hattest einfach den Eindruck, er
genau,
könnte
ich sollte
Magenschmerzen
sagen.
Haben.
Und dann hat er gesagt, ja, seit 2 Wochen. Ziemlich heftig. Dann hat er daneben gesagt, ja, sein Sohn hat heute Nacht Magenkrämpfe gehabt, ganz heftige. Und er hat gesagt, hey, offenbar will Jesus euch da heilen heute und habe dann für ihn gebetet. Ich habe so gemerkt, wie das wirklich gegangen ist bei dem Luigi. Diese Schmerzen waren noch ein bisschen da, haben wir nochmal gebetet, ist dann komplett weggegangen. Und auch beim Nebenmann, der Sohn, haben wir gebetet, der war nicht da. Aber der ist dann 2 Minuten später auf dem Marktplatz gewesen und war voll fröhlich und habe den später nochmal getroffen, auch Magenschmerzen waren weg. Und das Coole war, der war so offen, weil er gesagt hat, vor einer Woche hat der Luigi in Reutlingen jemanden getroffen, die ihm erzählt haben, hey, möchtest du mal ein Wunder erleben? Vor einer Woche davor. Und da hat er sich 4 Tage später daran erinnert, hat gesagt, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schenk mir am nächsten Tag ein Wunder, schütz meine Familie und schick mir so ein Zeichen. Und einen Tag später treffen wir ihn da am Marktplatz, wo Gott gerade so schnell was zusammenfügt, wo du denkst, es geht gar nicht. Und der war so offen, hat sein Leben Jesus gegeben. Da war dieses Dating-Prozess schon, italienische Familie und so, hat er viel gewusst. Aber es war so klar, dass er Jesus sein Leben geben möchte. Und da mussten wir gar nicht mehr viel machen. Nur, ich hatte diese Magenschmerzen, habe gewusst, das ist nicht meins, sondern seins. Und Jesus möchte ihn heilen, weil der den liebt, ziemlich. Der liebt ihn ganz arg. Genau. Und das Dritte ist, ich merke, die Atmosphäre in der Stadt verändert sich brutal. Und das ist der Lobpreis auch wichtig. Enrico macht da so, so wichtige Arbeit mit seinem Team. Die Atmosphäre in der Stadt erlebe ich als sehr, sehr friedvoll, sehr Ruhe. Wenn Leute von anderen Städten kommen, die sagen, hey, ist was anders in dieser Stadt. Die Leute reden miteinander, die haben keinen Stress, natürlich manchmal auch, aber es ist so eine Ruhe in der Stadt. Geht mal in die Stadt rein und hört einfach mal, spürt einfach mal, was da so abgeht. die Leute warten, so wie wenn sie warten auf Jesus. Und es ist so, ja, cool, was passiert hier. Und da ist der Lobpreis ganz wichtig.
Hey, danke für ja, deine Perspektive, die uns du auch weitergibst. Und das ist einfach für mich mega ermutigend, es immer wieder zu hören. Vielen Dank dafür. Kannst du uns vielleicht einen Tipp weitergeben? Ich meine, nicht jeder ist jetzt als Straßenevangelist berufen, ja. Das ist auch eine Berufung, die du hast und einige andere. Wir sind jetzt einfach im Alltag unterwegs mit Kollegen und sind trotzdem berufen, klar, Salz und Licht zu sein und Gott auch groß zu machen in dem. Aber was würdest du für uns für einen Tipp weitergeben, ja? Wenn du uns so einen Tipp weitergeben könntest, was würdest du sagen, was kann helfen, um Gott mehr zu erleben im Alltag, gerade auch mit Freunden und Kollegen?
Also erstmal, ich bin kein Straßenevangelist, das kann man gleich streichen. Ich bin so ein Beziehungsevangelist, aber auf der Straße. Ich bin nicht dieser, hallo,
Oldschool, hier ist Jesus. Sorry.
Genau. Aber einfach diese Beziehung, das liebe ich, wie mit dir jetzt reden. Aber ich glaube, was ich so gelernt habe, was so ein wichtiger Schritt für mich war, einfach in der Beziehung mit Jesus zu fragen, hey, wen hast du auf dem Herzen hier im Geschäft, bei meinen Kollegen, meinen Schülern, wen hast du heute auf dem Herzen? Und dann den ersten zu nehmen, und dann zu beten oder nicht zu beten, Gott verändert das alles, was scheiße läuft. Diesen Bereich, den mag ich auch nicht. Sondern wirklich das zu fragen, Jesus, hey, was hast du diesem Mann gegeben? Göttliches. Was hast du ihm gegeben? Und das gibt eine Freude in mir. Und das verändert mein Gebetsleben und auch die Beziehung mit der Person, wenn ich dafür bete, was Gott ihm gegeben hat. Und dann passiert auch ganz viel. Aber das Gebet ist da, die Beziehung mit Jesus da, ganz wichtig.
Ja, ja. Vielen Dank, hey. Dankeschön. Ja, wir merken, vielen Dank, Simeon, nochmal. Es braucht einfach Zeiten des Gebets, Zeiten der Anbetung im Alltag, damit wir auch eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater aufbauen können und pflegen können. Beziehung braucht Nähe. Und ja, ich durfte es auch in den letzten Jahren immer wieder lernen, auch auf Reisen, was auch die Macht, ja, und Power von Gebet ausmacht und wie ich es auch im Alltag immer mehr einbauen kann. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen. Ich war im Sommer mit einigen Freunden in der Südschweiz pilgern, 4 Tage lang. Also ich habe nicht so lange durchgehalten, aber 4 Tage, genau. Und im Vorfeld haben wir uns eine Hausaufgabe gegeben, weil wir wollten einfach mal mehr wissen über diese iroschottischen Mönche, die es da gab und wo ich gleich euch was erzählen werde. Und wir haben ja im Vorfeld einige Bücher gelesen und dann haben wir einfach auch überlegt, okay, was können wir von denen lernen? Weil die hatten scheinbar so eine krasse Ausstrahlung im Alltag, gerade auch im Umgang mit normalen Landwirten und aber auch mit Königen und Fürsten. Die waren wie angezogen, ja, von ihrer Ausstrahlung und ja, von ihrem Leben. Und ein ganz wichtiger Punkt war das Gebetsleben. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in die Geschichte von diesen iroschottischen Mönchen. Es war nämlich im Jahr 406 nach Christus. Ihr müsst euch vorstellen, das Römische Reich war überall verbreitet und es war riesig. Und vor allem gefühlt gab es das Römische Reich schon immer. Rom war seit 800 Jahren nicht eingenommen. Aber auf einmal passierte einiges in den Jahrzehnten davor. Ja? Das Silber wurde abgewertet, war nicht mehr viel wert. Irgendwie gab es keine Moral mehr in den Städten und Dinge sind irgendwie aus dem Ruder gelaufen so langsam. Ja? Die Philosophen, die sonst immer klug und weise dahergeredet haben, die haben sich nur noch um sich selbst gekümmert und die Dinge haben sich irgendwie verändert. Und es war in dieser Silvesternacht im Jahr 406, dass auf einmal ganz viele Germanen, Hunderttausende von Germanen Sueben, Vandalen und andere Völker der Völkerwanderung bei Koblenz über den gefrorenen Rhein marschiert sind und den Limes platt gemacht haben, den römischen Schutzwall. Und Rom konnte nichts dagegen machen. Rom, ja, war wie außer Gefecht gesetzt. Rom musste darauf sogar seine ganzen Truppen aus Britannien abziehen und Britannien sich selbst überlassen. Und die Leute merkten, oh, die Welt geht unter. Es passiert gerade was, was bisher undenkbar war. Unser Reich, seit 800 Jahren besteht es. Rom wurde seit 800 Jahren nicht eingenommen. Auf einmal sind wir auf dem Rückzug. Die Leute, die hatten es mit der Angst zu tun. Und ja, kurioserweise hat sich das Christentum zur Staatsreligion etabliert. Und die Christen meinten, ja, jetzt ist es zu Ende irgendwie. Ja, unser ganzes religiöses System war ja schön ausgebreitet. Wir waren immer auf dem Vormarsch. Aber jetzt auf einmal bröckelt alles ein, ja. Die Vandalen kommen, die Völker kommen, die brennen unsere Bibliotheken ab. Wir haben keine Bücher mehr. Und das war diese Zeit. In dieser Zeit, in einem ganz anderen Land, fernab, wo Rom niemals dort gewesen ist, weil viel zu unattraktiv, Irland, war ein junger Hirte, ein Sklavenjunge aus Britannien. Er wurde aus Britannien als kleines Kind als Sklave mitgenommen und musste in Irland die Schafe hüten. Und dort in der Einöde, er wollte keine Menschen treffen, weil er konnte nicht mal irisch, hat er beten gelernt. Dort in der Einöde hat er eine innige Beziehung mit Gott aufgebaut. Und eines Nachts hört er in einem Traum, wie eine Stimme ruft, komm herüber und verkündige uns Christus. Und er sah, wie so ein Schiff am Meer, am Hafen anlegte und auf ihn wartete. Er fasste sich Mut und haute ab, worauf eigentlich die Todesstrafe stand. Er ging zu dem Hafen und tatsächlich wartete da ein Schiff auf ihn. Und er kam rüber nach Britannien. Und dort hat er einfach von seinem Leben mit Jesus erzählt, was Jesus getan hat. Und das fasziniert mich so sehr, dieser eine Hirtenjungen, der in der Einsamkeit beten gelernt hat und eine innige Beziehung mit Gott aufgebaut hat, er war der Vorreiter für Hunderte und Tausende von Mönche, die alle nach Europa sind. Warum sollte man Christ werden, ja, in einem Land oder in einem Gebiet, wo alles in den Bach runterging? Aber sie hatten so eine Innigkeit mit diesem Gott im Himmel, dass sie einfach losmarschiert sind in die Fremde. Und ihr Siegel ist bis heute Peregrinatio pro Christo, also für Christus in die Fremde gehen, woher auch das Wort Pilgern kommt, für Christus in die Fremde gehen. Und was können wir lernen von denen? Von diesen iroschottischen Mönchen. Ich glaube, dass hier alles anfängt. In einem einfachen Leben, oft in der Einsamkeit mit Gott. Und da baut Gott eine Herzensbeziehung zu uns auf. Eine Innigkeit, die Ausstrahlung gewinnt. Die Gott gebrauchen kann, um uns dorthin zu rufen, wo er uns haben will. Oft ist es eine gefühlte Fremde. Ist es der Arbeitsplatz oder ist es ein neues Umfeld, eine Veränderung in der Arbeit vielleicht, was auch immer. Manchmal ist es unser Freundeskreis, die einfach nicht so ticken wie wir. Aber ich will euch Mut machen, hey, diese Innigkeit immer wieder zu suchen, auch im Alltag einzuüben. Triff dich mit Leuten, die gemeinsam mit dir beten. Bau Zeiten ein, wo du einfach auch mal Psalme lesen kannst. Oder die Losungen. Oder was auch immer. Aber veranker dir Zeiten, wo du deine Beziehung mit Gott pflegst. Weil ich kann dir eins sagen, wenn diese Beziehung sprudelt und lebendig ist und leidenschaftlich ist, dann wird es dein Umfeld mitkriegen. Ob du es willst oder nicht, sie werden es mitkriegen. Und dann kannst du auf Jesus hören, ja, was er für Schritte mit dir vorhat. Und ich hoffe, es gab so ein paar Dinge, Begebenheiten, Geschichten, die dich inspiriert haben. Und prüf einfach, besprich mit Jesus, was ist dran? Und das ist mein Gebet für heute, hey, dass wir da hinhören und Jesus fragen und gleichzeitig Zeiten im Alltag etablieren, die uns Gott näher bringen.
His love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. He shakes the whole earth with holy thunder. Who leaves us breathless.
Fühlt, dass Jesus drei Leuten unter uns speziell was wichtig gemacht hat, ja? Und ich will euch einfach Mut machen, wenn Jesus dir heute speziell was wichtig gemacht hat, dann tu es einfach auch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass...
ICF-Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.